Wenn wir mit jemandem redet, dann reden wir mit jemandem und erwarten, dass er uns Antwort gibt. Oder probiert doch mal einfach, wenn ihr mit eurem Ehepartner oder sonst mit jemandem zusammen seid, mal nichts zu sagen. Das kommt meistens nicht gut. Sondern probiert eine Antwort zu erheischen. Und wenn sie keine überkommt, dann wird sie entweder hässig, ungeduldig, traurig, geht, was auch immer. Aber irgendwie funktioniert es einfach nicht. Das heisst, wir sind angewiesen darauf, dass wenn wir mit jemandem reden, dass wir eine Antwort bekommen. Erst durch das Reden und Antwort geben, das Hin und Her von Sätzen, können wir unsere Meinung überprüfen, die wir haben. Wir können schauen, wo wir stehen. Wir können schauen, wer wir sind. Erst durch die Meinungen, die wir bilden und hören von anderen, können wir unsere Position, unsere Identität festigen, die wir haben im Leben. Die Diskussion, so das Zweiseitige, das ist unheimlich wichtig. Und wenn wir das nicht haben, dann funktioniert es einfach nicht. Claudia hat vorher die Einleitung gesagt, dass sie sich manchmal daran sehnt, die Stimme von Gott so zu hören, wie wir uns jetzt gerade hören. Das ist tatsächlich so. Und auf das gehen wir ein. Auf die Sehnsucht heute. Aber bevor wir anfangen, möchte ich euch einfach schnell einladen, mit mir etwas zu hören. Wir hören jetzt ein Stück und ich lade euch einfach ein, die Augen zuzumachen und zu hören, was da passiert. Im Moment passiert nichts, aber es ist immer gut, mit nichts fängt oft ganz viel an. Auch das hat mal mit nichts angefangen. Geht's? Weil sonst muss ich dann den Plan B führen, nehmen, im Fall, dass es nicht gerecht ist. Irene? Okay, geht's nicht. Dann nehme ich den Plan B führen. Das ist ja super, oder? Dann müsst ihr euch jetzt halt gleich mal die Augen zumachen und dann müsst ihr euch mal vorstellen und einfach ganz tief schwarz vorstellen. Und da kommt Folgendes. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Eigentlich wäre eine ganz heroische Stimme gewesen, so von einem berühmten Synchronsprecher mit Musik und Geräuschen im Hintergrund. Aber vielleicht hat es auch gleich ein bisschen gesehen, das Ganze. Es war nichts vorher und in das Nichts hat die Stimme geredet, Gottes Stimme. Die Stimme, die Macht hat, die Stimme, die mächtig ist, die Kraft hat. Und die Stimme hat einfach angefangen, Sachen zu formen, allein durch ihren Klang, durch ihre Anwesenheit ist Neues entstanden. Wenn Gott anfängt zu reden, dann passieren Sachen. Sachen verändern sich, wo vorher nichts ist, dann gibt es zumal etwas. Und es ist nur die Stimme, die macht. Es ist gar nichts anderes. Gottes Stimme, das Aussprechen von Gott, wenn er etwas will, das verändert. Und wenn wir schauen in die Bibel, dann hat Gott nie etwas Belangloses geredet. Dort, wenn er geredet hat, ist immer etwas passiert. Er hat nicht ein bisschen Smalltalk betrieben, so: Oh, das Wetter ist schön, jetzt käfeln wir miteinander, wie ist der Kaffee, schmeckt er dir so oder nein. Es war immer verbunden mit irgendetwas, wo etwas bewegt hat, wo etwas Neues entstanden ist, etwas, wo etwas passiert ist. Wisst ihr, wir Menschen, wir sind einfach Gottes Stimme erschaffen. Gott hat uns erschaffen und hat uns gerufen. Ich habe immer das Bild im Kopf, so, Gott hockt so am Boden, nimmt ein bisschen Dreck und Lehm und so und formt da so einen kleinen Mensch und so. gibt es manchmal in den Kinderbüchern. Und dann haucht er einem an und dann fängt man an zu leben. Vielleicht ist es tatsächlich so gewesen, aber in erster Linie ist es passiert worden, weil er das ausgesprochen hat. Wenn wir das lesen in der Bibel, heisst es jetzt ganz klar, er hat geredet und hat uns durch sein Reden, durch sein Sprechen erschaffen. Und darum sehnen wir uns nach dieser Stimme von Gott. Weil das das Erste war, was wir gehört haben, wo wir geschaffen worden sind als Menschen. Und auch du, wo du da hockst, bist du durch seine Stimme schlussendlich erschaffen worden. Er hat dich gerufen und er hat gesagt, es soll dich geben. Und darum sehnst du dich auch danach, nach dieser Stimme von Gott. Und wir alle Menschen, wir sehnen uns nach dieser Stimme von Gott. Egal, ob sie sie kennen oder nicht kennen. Alle suchen sie und wollen sie eigentlich hören. Und gleichzeitig, und das ist ein bisschen das Paradoxe daran, haben alle Angst vor dieser Stimme. Wir haben Angst vor Gottes Stimme. Und wir werden alle wirklich gewaltig verschrecken, wenn die Stimme von Gott wirklich wieder zu laut da drinnen tönen. Also, und wenn du alleine daheim bist, in der Küche, und mal die Stimme von Gott hörst, wirst du wahrscheinlich auch zuerst verschrecken und denken, was ist da los? Weil es ist nicht normal, dass man das einfach so hört. Sagen wir uns. Aber ist es denn wirklich so? Auf jeden Fall haben wir Angst. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, wieso haben wir Angst vor Gottes Stimme? Vielleicht, weil es die Stimme ist, die aufgedeckt hat im Paradies bei Adam und Eva und gesagt hat, hey, wo sind ihr? Wo versteckt ihr euch? Was habt ihr gemacht? Was ist passiert? Die Stimme, die gesagt hat, ihr müsst gehen aus dem Paradies. Die Stimme, die konfrontiert. Oder vielleicht ist es auch, weil wir Angst haben, dass eben die Stimme genau eine Veränderung schafft. Ich wollte das mit euch heute ein bisschen anschauen, um was es geht mit dieser Stimme. Wieso, dass wir oftmals die Stimme gar nicht unbedingt nur hören wollen. Was das Problem ist manchmal, ist, dass wir sagen, wir wollen die Stimme von Gott hören und dann wollen wir sie doch nicht sehen, wenn sie redet. Ich glaube nicht, dass wir Angst haben davor, dass wir, wenn wir die Stimme von Gott hören, dass wir auf Afrika müssen, in die Mission oder irgend so etwas. Ich glaube auch nicht, dass wir Angst haben davor, dass Gott sagt, wir sollen irgendwie etwas unheimlich Komisches machen. Ich glaube, dass wir Angst haben davor, von dieser Stimme von Gott, dass sie uns sagt, wir sollen punktuell in unserem Leben Sachen ändern, die wir sehr, sehr gerne haben. Oder vielleicht uns Mühe machen. Vielleicht sagt die Stimme von Gott einfach, geh zu deinem Arbeitskollegen und hab ihn lieb. Und dann wird es vielleicht schon schwierig. Oder verzicht doch einmal auf das und du das Geld, das du sparst, vielleicht dort hergeben. Und dann wird es vielleicht auch schon schwierig. Vielleicht finden wir einfach, das sind so Einschränkungen, die wir selber darüber bestimmen können. So Sachen, die wir gerne selber in den Finger haben möchten. Und wir haben Angst vor eigentlich so ganz kleinen Sachen, die unser Leben prägen, die aber unser Leben schlussendlich ausmachen. Ich meine, es geht vielleicht, dass man auf etwas verzichten muss. Oder etwas in der Gemeinde, in der Kirche da bei uns muss aufhören und etwas Neues muss anfangen innerhalb der Kirche oder der Gemeinde. Was auch immer. Und ich glaube, es sind genau so Sachen, und wir haben unheimliche Angst davor, dass uns da etwas weggenommen werden könnte. Und ich wollte euch einladen, mit mir einen kleinen Vergleich anzuschauen. Ich zeige euch jetzt ein paar Bilder von Gärten. Und ihr dürft gerne die Gärten nochmal anschauen. So, genau. Gefallen euch die Gärten? Hä? Wem gefallen die Gärten? Gut, super, Mutter. Wir schauen jetzt nochmal ein paar Bilder an von Gärten. Die nächste Gärte bitte. Wahnsinn, Dämon. Ich will nicht den Nachbargarten haben. Der Dämon ist nachher in meinem Garten. Jetzt, was meint ihr? Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Gärten? Erzähl dir mal. Laut, einfach mal so stichwortartig. Hä? Ordnung ist genannt worden. Komm mit mehr. Steril und was noch? Ein Angestellter, kein Angestellter. geplant. Vergewaltigt die Pflanze. Wild. Genau. Wir haben euch noch ein paar Bilder mitgenommen. Ich sage euch, ich zeige es euch, was der Unterschied ist zwischen diesen Gärten. Ups. Danke, Irene. Das ist der Unterschied in diesen Gärten. In den ersten Gärten werden ihr diese Viecher nicht finden. Höchstens ganz vereinzelt oder verirrt. Ihr werdet das nicht finden. Und das ist der Unterschied. So schön, dass es für unsere Augen aussieht, so geordnet und geplant, durchstrukturiert, mit viel, viel Zeit investiert und alles. Ihr werdet das nicht finden. Das sind tote Gärten. Es sind Pflanzen dort, die da nichts verloren haben. Es sind Pflanzen dort, wo die Schmetterlinge keine Nahrung finden für ihre Raupen. Wo es die Eier nicht legen können. Es sind Gärten, wo kein Igel kommt und geht etwas suchen, weil alles zugepflastert ist und gebürtelt ist und schon gar nicht wächst, wo er könnte essen. Es hat zu wenig Insekten, Versteckmöglichkeiten für all die Tiere. Und das ist der Unterschied zwischen diesen zwei Gärten. Obwohl die ersten Gärten so wunderschön daherkommen, sind sie tot. Und die zweiten Gärten, die wilden, die unvorhergesehenen, wo der Mensch nicht so viel eingegriffen hat in die ganze Geschichte, das sind die, wo etwas lebt. Und wisst ihr, ich glaube, unser Leben ist manchmal wie ein Garten. Oder sagen wir es so, unser Leben ist wie ein Garten. Und das ist ein bisschen die Frage, wenn ich meinen Garten anlege. Ich kann meinen Garten anlegen, völlig durchstrukturiert. Ich kann einen planen von Grund auf. Ich kann sagen, ich brauche einen Job. Ich brauche Karriere im Job. Ich brauche irgendeine Frau, Kind, Hund, Baum, Häusli. Ein Amt in der Gemeinde. Karriere in der Gemeinde. Ich kann alles völlig durchstrukturieren und planen. Und das ist ja nicht einmal wirklich falsch. Die Frage ist, wie fest ich plane und wie fest lasse ich mir von außen etwas sagen. Wenn ich nur noch plane und alles, was nicht Platz hat in meinen Augen, auf die Seite lasse und Sachen mache, dass es keinen Platz hat, dann wird das eine sterile Geschichte in meinem Leben. Und es hat keinen Platz für Leben, für Neues, für Veränderung. Und dann regt es mich auf, wenn ein Baum umgeht oder ein Strauch in dem schönen geordneten Gärtchen. Jetzt ist gerade Xavier ist gerade so durch Norddeutschland. Und ich glaube, ein Haufen Gärten haben das nicht überlebt. Schöne Gärten. Abgesehen davon, dass es ganz einen Haufen schwere Sturmschäden ausgegeben hat. Wenn so ein Sturm durch so einen Garten geht, dann ist wirklich der Garten hin und kaputt. Und man muss wieder neu mühsam herren und alles schön büscheln. Wenn es aber ein wilder Garten ist, wo das schon ein bisschen so quasi wie so eingeplant ist und jetzt noch ein toter Baum mehr am Boden liegt, wo wieder neue Nahrung gibt für etwas, wo man nicht so extrem nachher aufräumen kann, dann stört das nicht. Das gehört dazu. Das ist ein Bestandteil von dem. Und das ist genau das. Das sind unsere Lebensgärten. Im einen bestimmen mit mir vollumfänglich alles selber und im anderen lassen wir Gott wirken. Wir lassen Gottes Stimme wirken und lassen ihn ein, Veränderung zu schaffen, Veränderung anzuführen und vor allem lassen wir die Veränderung auch zu. Wenn wir Angst haben vor dem, dann fangen wir an, Grenzen zu bauen, die uns einschränken und sperren alles aus, was lebt. Das wäre doch mega schade. Also ich finde es schon. Ich finde es brutal schade. Und eines der schlimmen Probleme oder der grossen Probleme, wenn man so ein Grenzgärtchen macht, ist eben noch etwas anderes in unserem Leben. Wenn wir anfangen, so quasi Gottes Stimme außer Acht zu lassen, weil wir Angst haben davor, wir können Veränderung schaffen in unserem Leben, in unserem Umfeld. Wir wollen nicht zulassen, dass etwas Schlimmes passiert. Dann fangen wir so Grenzen zu machen und Schütze zu tun. Und wir fangen an, nur noch das zu hören, was wir wollen von Gott. Dann fangen wir an, so selektiv zuzuhören. Dann fangen wir an, nur noch das zu hören von Gott, was wir wollen hören. Nur noch das, was uns entspricht. Das, was uns in unserem Unterfangen begünstigt. Dann kann es passieren, dass wir so ganz so betriebsblind werden in unserem Gärtchen, in unserem Leben. Und uns nur noch sagen lassen von Gott, wie gern er uns hat. Und vielleicht nicht, dass wir den Punkt in unserem Leben anpassen sollten oder verändern. Um wieder lebendiger zu werden. Wir wollen nur noch hören, was uns gut tut in unseren Augen. Wir haben angefangen, fröhlich haben, gute Stimmung haben und machen uns so ein Wohlfühler, ein Gärtchen, wo wir so unser Tee trinken können. Und wisst ihr, wenn wir das machen, dann sind wir nicht einmal die Einzigen, wo das passiert. Es ist sogar so, dass der Petrus, das ist der, wo Gott seine Kirche darauf aufgebaut hat, der Petrus, der mit Jesus jahrelang unterwegs war, der ist auch so in ein selektives Denken reingekommen. Selektiv heisst so ausgewählt. Der hat ja eigentlich die Stimme Gottes wirklich gehört. Und eines Tages ist er so auf einem Haus in Joppe, steht so dort, ist am Betten, steht es. Und dann ist er verzückt worden. Und verzückt worden heisst, er ist ein bisschen in Ekstase gekommen und hat eine Vision gehabt von Gott. Ich meine, ja, eine Vision ist schon noch cool. Wenn du eine Vision hast, siehst du ein Bild von Gott, das dir schenkt etwas, dann ist das cool. Und der hat das gehabt. Und dann hat er gesehen, wie so ein Gefäß runterkommt, in Form von einem Tuch mit 4 Zipfeln. Und drinnen ist es ein Haufen Sachen gehabt, die man nicht isst. Schlangen. Ich weiß nicht, was ist denn Sau, hat es auch noch drinnen gehabt. Und. Ganz ein Haufen Sachen, die die Juden nicht gegessen haben. Unreine Viecher. Und Gott hat gesagt, schlacht und iss. Ich weiß nicht, was in Petrus im Kopf vorgegangen ist in dem Moment. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er gedacht hat, aha, eine Prüfung. Das ist eine Prüfung. Und er hat gesagt, nein, sicher nicht. Ich habe noch nie so etwas gegessen und ich will es jetzt nicht essen. Das Tuch ist wieder weg. Ist die Zeit gegangen, ist das Tuch wiedergekommen, wieder vor dem Petrus. 3 Mal im Ganzen. Und nachher heisst es wunderschön in der Bibel, wo das Tuch das dritte Mal weg war, ist der Petrus dort gestanden und hat nicht gewusst, was das soll. Es ist wirklich so, das steht also wirklich, wenn das den Kanal hat, steht das wirklich so drin. Petrus ist nicht rausgekommen, was es geht. Und das ist echt, weil er einfach ganz nur selektiv gehört hat. Er hat die Tiere gesehen und hat sich nicht können vorstellen, dass Gott von etwas verlangt, was anders könnte sein wie vorher. Aber das kann passieren in unserem Leben. Es kann tatsächlich passieren. Und wenn der Petrus das nachher nicht geschnallt hätte, schlussendlich doch noch, was dort wirklich ist, nämlich, dass jetzt gerade Heiden zu ihm kommen, und möchte das Wort von Jesus erfahren, dann würden wir gar nicht anhocken heute vielleicht. Das war ganz ein wichtiger Moment im Leben von Petrus, weil er hat nämlich begriffen, nachher, wo die geläutet haben und ihn eingeladen haben zu den Heiden, das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus für alle zugänglich ist und nicht nur für die Juden. Das war unheimlich wichtig. Aber am Anfang hat das der Petrus überhaupt nicht geschnallt. Und darum müsst ihr überhaupt keinen Kummer machen, wenn ihr etwas von Gott nicht gerade sofort schnallt. Aber ihr solltet bereit sein, das zu hinterfragen und euch darauf einzulassen. Mich verwirrt es unheimlich, dass die Uhr dort hinten nicht läuft, dass die stehen geblieben ist. Ich habe keine Ahnung, was für Zeit das ist. 11. Gut, danke. Nur, dass wir nicht zu lange haben, dann irgendwann, oder? Genau. Ich glaube, wenn Gott von uns Veränderung will, von uns etwas erwartet, dann ist es nicht so, dass er etwas von uns verratet, was uns schlecht tut, was schlecht ist für uns. Paul hat das die letzten 17 Jahre ganz einen Haufen Mal gesagt, dass Gott hat Gedanken vom Frieden über euch. Gedanken vom Frieden, die darum sind, dass es uns gut geht, dass es uns nicht zum Schlechten kommt, was passiert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Grundbasis, wo wir uns darauf besinnen, wenn wir Gottes Stimme hören. Gottes Stimme hören heisst, anzuhören und uns auf das einzulassen, was er sagt. Und ich wollte mit euch 3 Sachen anschauen, die uns dort vereinfachen, ganz bewusst die Stimme von Gott können suchen, ohne die Angst zu haben, dass ihr irgendwie überfahren werdet von Gott, dass sich euch etwas im Leben so verändert, dass es nicht geht oder so, oder dass sie mit einer Situation überfordert sind. Ich möchte euch einladen, mit mir die 3 Punkte anzuschauen und ich hoffe, dass ihr dann nachher die mitnehmen könnt und dass ihr euch nachher nicht auch bleibt. Und zwar schauen wir das ganz einfach mit einem Vers an oder mit 2 Versen an, die in der Bibel stehen, wo es darum geht, was Jesus sagt. Bevor er geht, bevor er auffährt, in sein himmlisches Himmelreich zu seinem Vater, sagt Jesus, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dann ein paar Vers weiter hinein. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also Jesus hat gesagt, ich werde euch im Beistand schicken. Und je nach Übersetzung, die man da liest, heisst es auch Tröster oder Ermutiger oder eben Beistand. Gott redet zu dir, weil er dich trösten will. Jesus hat nicht gesagt, ich schicke euch einen, der sagt, was durchgeht. Oder euch irgendwie zurechtweist. Schon auch ein bisschen, aber nicht so auf die Art. Das Erste, was er sagt, ist, jemand, der euch beisteht, jemand, der euch tröstet, jemand, der euch ermutigt. Also grundsätzlich ist die Haltung, ist, ja. Ah ja, Entschuldigung, Johannes 14, 16, genau. Gibt es ein Skript, kann man nachher sonst mitnehmen. Genau, Entschuldigung. Tröster. Herr Paulus, das ist einfach mehr als einfach nur jemand, der da ist als Stellvertreter. Ich wollte den Tröster noch mal ein bisschen genauer anschauen und lese euch noch einen anderen Vers. Und zwar steht im 2. Korinther 1, Vers 11. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Ich lese nochmal den ersten Teil vor. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Der Paulus beschreibt Gott als einen Gott von Trost. Ein Gott von Trost ist niemand, der sagt, dass du alles falsch gemacht hast, wenn es dir nicht gut geht. Ein Gott von Trost ist der Gott, der zu dir kommt und dich in die Arme nimmt, dir Platz gibt auf seinen Beinen, auf seinem Schoß. Und dich tröstet, dich hebt. Ich habe zwei Jungs. Der Janosch und der Linus. Sie sind beide grundverschieden. Und ich habe sie beide mega gern. Der Janosch, der so ein kleiner Knopf war, so zwei-, dreijährig, weil wir sind gelaufen, irgendwo auf einem Kiesweg, und der ist umgekehrt, weil man es halt noch hat in dem Alter. Dann ist er einmal runtergelegen. Und dann ist er so im Dreck gelegen, zum Beispiel. Und dann hat der Därmli so aufgekippt, dass sie nicht in den Dreck kommen. Hat sich nicht abgestützt und aufgestanden, hätte das können. Also die Heide Wohnung funktioniert das tadellos. Er hat seine Ärmel so aufgehebt und hat einfach geschrien. Er hat Schiss gehabt, seine Hände da in den Dreck hineinzutun. Und hat einfach geschrien. Und dann musste ihn annehmen und hast ihn müssen nehmen, aufstellen, abputzen, die Hände waschen und hast ihn müssen in die Arme nehmen, dass er sich wieder beruhigt hat und sie wieder besser gegangen ist. Der Linus, der ist ja anders. Ich meine, für den ist ein Dreck eine Einladung. Der hüpft in den Dreck und macht alles mit Dreck. Der ist ganz anders gestrickt. Aber wenn der eigene umgekehrt hat und sich weggemacht hat und gekühlt hat, schlussendlich ist er am, genau gleichen Ort gelandet, wie der Janosch Schau. Bei mir in den Armen oder bei der Petra in den Armen. Es ist der Trost, den Kinder suchen von ihren Eltern. Und manchmal, wenn sie wütig sind, hilft sogar, sie zu umarmen und zu heben und zu trösten, bis sie sich beruhigen. Es ist fast wie eine Zwangströstung, Zwangsumarmung. Aber manchmal nützt das und sie können wieder runterfahren und sich beruhigen. Sie brauchen die Nähe der Eltern. Und wisst ihr, Gott und uns ist es genau gleich. Wir brauchen die Umarmung von Gott. Wir brauchen die Nähe und die Einladung von ihm, der sagt, du kannst zu mir kommen, wenn es dir nicht gut geht. Und da steht ganz klar, Gott allen Trostes. Das ist das Erste und das Wichtigste. Und glaub an Gott, der dich trösten will, der will dir nichts Schlechtes, der will, dass es dir gut geht. Auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, die Situation, wo du jetzt gerade drin bist, ist voll schlecht. Man könnte jetzt noch viel schlimmere Wörter sagen, aber die sage ich jetzt nicht. Aber er ist da für dich und will dich in diesen schlechten Tagen, will er dich heben und trösten. Und wisst ihr, ich als Vater, wenn ich meine Jungs gehebt habe, dann habe ich so die Neigung dazu, dass ich dann ziemlich schnell angefangen habe und gesagt habe, jetzt hör auf heulen, beruhig dich, musst halt schauen, dass deine Hände gleich in den Dreck hebst oder was auch immer, um wieder aufstehen. Wir sind ziemlich schnell als Menschen so mit Ratschlägen zur Tat. Und Gott, der ist am Anfang einfach da und wartet, bis du dich beruhigt hast, bis du offen bist, zu ihm zuhören. Wir Menschen, wir haben die Tendenz, dass wir einfach so reinhauen, wenn jemand gar noch nicht bereit ist, zum Zuhören, zum Ratschlag geben. Und Gott, der lässt dich mal hocken, lässt dir zu, was ist, und ist einfach da für dich. Und wenn du Schmerz hast, in dir drin, wo du nicht selber damit umgehen kannst, dann geht es sogar noch viel weiter. Ich meine, ich kann nur den Dreck putzen oder ein Pflaster aufkleben oder blasen, wenn es irgendwo weh macht. Aber Gott, wenn du dem kommst und Schmerzen hast, du kannst ihm das ganze Päckchen Schmerz, Verwundung, einfach sogar noch geben. So richtig so heben und in seine Hände geben. Für das ist nämlich Jesus am Kreuz gestorben, dass das funktioniert. Also du kannst noch viel mehr von ihm erwarten, als von deinem eigenen Elternhaus kannst erwarten. Und das ist das Schöne daran. Das ist ein Gott vom Trost, der wirklich durch und durch tröstet. Der kann dein Herz heil machen und gesund machen. Aber es ist so schwer, wie es verletzt ist auch im Moment. Und was eben auch noch lässig ist an dem Ganzen, er kann dich sogar vorauströsten. Wenn du Angst hast, dass du irgendwie in deinem Lebensgarten eine Veränderung voransteht, die er für dich verlangen könnte, kann er dir schon vorher Trost geben und sagen, du musst keine Angst haben vor dem, was kommt. Ich schenke dir meinen Trost schon voraus. Und das ist ein Gott vom Trost, allen Trostes. Also der Trost, der ist und Trost gegen die Zukunft. Irgendwann, du kannst wie voraus, kannst du dich schon trösten lassen. Und das, finde ich, ist eine wichtige Basis dafür, dass wir überhaupt während Gottes Stimme hören. Weil wenn wir ständig Angst haben vor dieser Stimme, weil sie ja unser Leben könnte ganz zu unter Obst bringen und von uns Sachen verlangen, die nicht sind, dann kannst du eigentlich getrost dich zurücklehnen und sagen, hey, Gott, ich will hören, was du mir zu sagen hast. Und ich will da nochmal in dem Ganzen, ich meine, wenn du Gott einlatsch, so zu reden und quasi so ein bisschen, jetzt sag, was ich zu tun habe, dann tust du wie Gott einen Blankoscheck ausstellen für dein Leben. Dann schreibt er die Zahl rein, was es dich kostet. Aber es kostet dich nur so viel, wie er findet, es ist gut für dich. Ich will nochmal den Vers vorlesen, der ein Lieblingsvers ist von mir in der Zwischenzeit, von Jeremia 29,11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und das ist Gewissheit, wo ich meinen Lebensgarten darauf aufgestalten will. Gewissheit, Gott tröstet mich und hat mich lieb und will, dass es mir gut geht. Gott redet zu dir, weil er dich fördern will. Fördern heisst, er will, dass du dich veränderst. Zum Guten. So wie du dich auch verändern willst. Schau, jetzt ist so, im Vers 26 von Johannes 14 steht, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das fängt an jetzt, wenn du sagst, Gott, ich lade dich ein, um zu mir zu reden, dann wird er in erster Linie wieder herangehen und wird dich persönlich fördern und anfangen, dir zu helfen, dich zu verändern. Er wird dich nochmal an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Er wird dich nochmal neu lehren, was es heisst in deinem Leben. Er wird herangehen und mit dir reden. Er wird neben dir stehen, hinter dir, vor dir, über dir, unter dir. Er wird ständig bei dir sein. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist etwas Aktives. Und er fängt aktiv zu dir zu reden. Und das ist dann die Stimme, die man manchmal hört oder nicht hört, so wie es Claudia in der Einleitung gesagt hat, oder die man einmal nicht hören wollen. Das ist die Stimme. Und jetzt ist ja immer die Frage, ja, ist denn das die Stimme von Gott oder ist das nicht die Stimme von Gott? Gott hat uns etwas Wunderbares geschenkt. Jetzt liegt sie da unten in meiner Bibel. Aber er hat uns die Bibel geschenkt. Und die Bibel, das ist nicht einfach ein Buch mit Ratschlägen drin, oder eine Wegleitung, oder ein Kompass, oder eine Richtschnur, oder eine Karte. Das ist eigentlich viel mehr. Wenn man einen ganzen Haufen Sachen drin hat, die das auch sind. Aber es ist nicht einfach ein ideologisches Buch. Die Bibel ist geschriebenes Wort Gottes. Das gleiche Wort Gottes, das die Welt geschaffen hat. Das gleiche Wort Gottes. Die Bibel ist die geschriebene Stimme von Gott. niedergeschrieben, was die Stimme von Gott geredet hat. Das ist die Bibel. Die Bibel ist nicht einfach eine Anleitung, wie man eine Kirche baut. Die Bibel ist nicht eine allgemeingültige Lebenslösung anbietendes Buch. Es ist nicht, geht nicht um eine Indoktrinierung von Glauben und Religion. Es ist, die Bibel ist wirklich das, was Gott gesagt hat, in dieser Bibel ist geschrieben. Das ist seine Stimme. Und wenn du die Bibel lesest, dann redet Gott zu dir direkt. Und es ist nicht, wie ich die Stimme von Gott höre, sondern du liest die Stimme von Gott. Er redet direkt zu dir. Und das ist so, dass es nichts daran zu rütteln gibt. Und wenn du nicht bereit bist, die Bibel so anzunehmen als Stimme von Gott, und vielleicht findest du, ja, der Abschnitt ist ein bisschen veraltet, der passt nicht, dann kannst du den Rest auch nicht für ernst nehmen. Die Bibel ist vollumfänglich Wort Gottes. Die Stimme von Gott, die zu dir redet. Und ich garantiere dir, wenn du die Bibel liest und sie wirklich als Stimme von Gott behandelst und anschaust, dann wird sie schon beim Lesen wird sie dich anfangen zu berühren, in dein Herz hinein und dich verändern. Gott hat uns die Bibel nicht einfach gegeben, dass wir sie haben und können die Kirche aufbauen, sondern nein, es geht darum, dass er immer noch zu dir reden will. Und für mich ist die Bibel ist wie so Grundmelodie im Gespräch mit Gott. So die erste Stimme. So die uns leitet. Das ist, wenn Gabi mit dem Klavier spielt. Das ist die Grundmelodie. Hä? Wo uns mitreisst. Das ist die erste Art, wie Gott zu dir redet. Über seine Bibel. Über seine geschriebene Worte. Das zweite, wo Gott zu dir redet, redet ganz direkt in dein Herz, in deinen Verstand, in deine Gedanken, in deine Träume, in Visionen, in Bilder und Gedanken. Niemand kann dir genau sagen, wie und wann und wo. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass du es weißt, wenn Gott zu dir redet. Und wisst ihr, wieso ich weiss, dass ihr wisst, dass ihr Gottes Stimme erkennen könnt? Weil es die Stimme ist, die euch geschaffen hat. Und es ist die Stimme, die euch gerufen hat. Zu euch gerufen hat. Und das ist nicht so, dass ihr mit Angst habt, dass das irgendetwas komisch ist, was da euch bewegt, irgendetwas zu machen oder zu sagen. Sie dürfen euch wirklich voll darauf einlassen. Die Stimme von Gott ist etwas, was ihr merkt, das ist jetzt die Stimme von Gott. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr folgt dieser Stimme von Gott und sagt, wow, mache ich. Oder ihr legt euch einen Haufen Sachen in den Weg, legen, die ihr findet, ja, das ist jetzt nicht so gut, oder das funktioniert nicht, oder das mache ich jetzt nicht, oder das ist ja gar nicht die Stimme von Gott. Und ihr könnt das ablehnen. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Und die zweite Stimme von Gott, die sie direkt redet zu euch, das ist so ein bisschen mit Obermelodie. Das ist, wenn Gabriela mit ihrem Klavier so nebendurch noch mit der rechten Hand irgendetwas oben durchspielt und etwas zufügt zu der Melodie. Das sind so Zyprimo, ein Christsein im Leben mit Gott. Das ist so das, wo ihr irgendwo vielleicht sitzt, auf einer Bank, irgendwo am Bahnhof, vielleicht gerade vertieft in die Lektüre von 20 Minuten, sitzt jemand neben euch und Gott legt euch etwas aufs Herz für den Mensch. Das ist vielleicht so ein Moment, wo Gott direkt zu euch redet. Oder aber er redet auch direkt zu euch in einem Gottesdienst. Irgendwo einfach so ein Gedanke, der irgendwo herkommt, nicht einmal was gesagt wird, sondern nebendurch und berührt euer Herz. Die dritte Art, wie Gott zu euch redet, ist eigentlich durch außerstehende Personen. Die Bibel ist voll von Beispielen, wo von Propheten, von Menschen, die zu anderen angegangen sind und ihnen etwas gesagt haben. Und es ist schon so, dass es so ist. Also, wenn ihr auf Predigt am Sonntagmorgen daheim kommt und Predigt hört, dann ist das wie von über drei Zeit euch etwas über Gott. Ihr leset ein Buch von einem Schriftsteller, es ist ein Dritter, der euch etwas sagt über Gott. Oder ihr leset irgendwie sonst einen Artikel, oder ihr hört etwas, oder ein Kollege kommt, ein Freund kommt, irgendjemand kommt zu euch und sagt euch etwas. Das ist die dritte Art, wie Gott zu euch redet. Durch andere Menschen. Das sind so die drei Arten, direkt durch seine Stimme, so direkt in eure Gedanken, in euer Herz und durch andere Menschen. Und das ist genau jetzt der Punkt, wo ihr ins Spiel kommt, im dritten Punkt. Er redet zu anderen Menschen, zu euch. Weil Gott redet zu euch, weil er euch brauchen will. Er will euch genau dort brauchen, dass ihr nämlich auch zu anderen Menschen reden könnt. dann werdet ihr direkt ein Bestandteil von Gottes Stimme, von Gottes Reden. Und das ist genau das Wichtige daran. Und das ist nicht etwas, wo Gott findet, ja, ist schön, dass du es machst. Das geht auch ohne. Sondern nein, er sagt, ich wette, dass du das machst, weil ich glaube, es geht nicht ohne. Gott will dich brauchen für andere, dass du kannst zu anderen reden im Namen von Gott. Nicht jeden Sonntagmorgen da vorne, aber in deinem Umfeld, wo du dich bewegst. Und das ist eben das Schöne daran. Weil Gott weiss, wo du stehst und er weiss, welche Menschen neben dir stehen, die ihn noch nicht kennen. Und er weiss genau, was du dem musst sagen, dass er Gott finden kann. Oder was für ein Wort vom Trost, dass du kannst sagen, dass der Mensch, der neben dir ist, wieder gut gehen darf. Und das kann er dir ins Herz hineinlegen, in deine Gedanken, oder in deine Träume, oder in ein Bild hinein, wo du kannst weitergehen. Das ist etwas, wo Gott zu dir redet und du kannst direkt weitergehen. Und wenn du nicht bereit bist, auf Gottes Stimme zu hören, nicht bereit bist, anzugehen und zu sagen, Herr, red du in mein Leben hinein, red du zu mir, dann kannst du das nicht. Das ist so eine Grundvoraussetzung, die muss funktionieren. Aber es muss ein bisschen Bereitschaft haben, halt auch etwas auszuprobieren, was man noch nie gemacht hat. Wir haben Angst davor, Gottes Wort zu verbreiten. Und wisst ihr wieso? Weil wir uns selber messen, ganz oft. Wenn du im Geschäft bist und du gestern eine Auseinandersetzung gehabt hast mit jemandem, der vielleicht noch ein bisschen laut geworden ist, und heute sagt, kommt vielleicht der Kollege und sagt, du bist doch in dieser Kirche, dann wirst du wahrscheinlich eher bleich und denkst an gestern als an heute. Und machst dich weniger bereit, wahrscheinlich, um so quasi zu sagen, ja, um was geht es? Ja, schon, aber jetzt habe ich keine Zeit. Das ist wahrscheinlich eher die Antwort. Wieso? Weil du korrumpiert wirst, weil du immer gemessen wirst für dich selber. Die anderen machen das auch ein bisschen, aber gar nicht so fest, wie du das meinst. Vor allem machst du das in deinem Leben. Du messest dich selber an deinen Sachen, die du nicht gut gemacht hast. Und findest dann, ich bin gar kein guter Christ. Aber ich sage euch jetzt etwas. Gott hat nicht mit perfekten Menschen alles geschaffen, was wir uns darin bewegen. Die Kirche von Gott ist nicht entstanden durch perfekte Menschen, die keine Fehler gemacht haben. Die Kirche, Geschichte und auch die Bibel ist voll von Menschen, die alles andere sind als perfekt. Das fängt bei einem Mose an, der umgestammelt hat, nicht gut hat können reden. Das geht quer durchs Betouren, über alles hinein. Es sind immer nicht perfekte Menschen gewesen mit ihren Fehlern. Aber es sind immer Menschen gewesen, die bereit waren, auf Gott zu hören und sich zu verändern zu lassen von ihm. Es sind immer Menschen gewesen, die gesagt haben, ich will die Stimme Gottes hören und will sie weitergeben, auch wenn ich weiss, ich bin nicht perfekt. Die wilden Gärten, die sind nicht perfekt. Da sieht man, aha, einen kaputten Baum. Das ist wie ein Teil von deinem Leben. Man sieht eine Geschichte zu dem Baum. Auch du bist gestrauchelt, auch ich strauchle, jeder strauchelt von unserem Leben. Aber wir dürfen zu dem stehen. Und Gott will, dass du das wahrnimmst und dass er dich eben trotz allem brauchen will. Der Jona, der ist ja auch von Gott gerufen worden. Und Gott hat ihn geschickt auf das Ninive und er ist ja die andere Richtung abgehauen. Und er gesagt, ich will das nicht. Und jetzt hätte Gott können sagen, okay, der will das nicht, ich nehme einen anderen. Und hätte einen anderen können nehmen, der hätte vielleicht nicht Jona geheißen, der hätte vielleicht irgendwie, weiß ich nicht wie geheißen, irgendwie Peter oder so. Und hätte Peter können sagen, geh du auf Ninive. Und wenn dann der nicht auf Ninive wäre, dann hätte er ja noch einen anderen können fragen, bis er einen gefunden hat, der gesagt hat, ich gehe auf Ninive. Hat aber Gott nicht gemacht. Gott hat gesagt, ich will, dass der Jona auf Ninive geht, um zu diesen Leuten zu predigen und zu sagen, dass sie sich verändern sollen. Er ist ihm nachgegangen, hartnäckig, und gesagt, Jona, ich will, dass du das machst. Er hat dann einen Sturm kommen lassen, hat dann ins Wasser rühren lassen und der Fisch ist gekommen und hat dann in 3 Tagen in seinem Magen angefangen zu verdauen und nachher wieder rausgespeuzt. Und jetzt hätte Jona immer noch können sagen, jetzt bin ich zu dem Fisch aus, jetzt gehe ich in die andere Richtung. Hätte er können. Ich weiß nicht, was passiert wäre mit Ninive, wenn das Jona gemacht hätte. Aber ich meine, die Menschen von Ninive, die sind ja wahrscheinlich froh gewesen. Ist Gott hartnäckig geblieben beim Jona. Und wisst ihr, ich glaube, Gott will hartnäckig dranbleiben an uns. Und es gibt Menschen in deinem Leben oder Situationen in deinem Leben, wo er einfach hartnäckig will sagen, du bist für diese Situation die richtige Person. Da gibt es niemand anders. Und es ist dein Job, dich um das zu kümmern. Und es geht nicht um jemand anderes, es geht darum, dass du den Job machst. Es gibt Menschen, die nur zu dir einen Zugang finden. Und sonst keinem auf dieser Welt, der einen Zugang findet, der noch Christ ist. Aber du bist der, der sie Vertrauen haben. Und du bist der, der sie an die Hand nehmen kann und kannst ihn mitnehmen und zu Jesus kannst führen. Und das ist genau das, was Gott will. Er will dich brauchen in dieser Situation, in der du stehst. Aber du musst bereit sein, auf die Stimme Gottes zu hören und ihm einfach den Raum einzuräumen in deinem Leben, dass du das auch kannst. Und da darfst du wieder wissen, Gott verlangt von dir nichts, wo du allein gelassen wirst, wo du nicht kannst. Und wenn er dich führt und leitet zu Menschen, dann ist er neben dir und zeigt dir in deine Gedanken hinein, in dein Herz hinein, was die richtigen Worte sind. Du musst keine Angst haben davor. Und wenn du Angst hast, dann kannst du die Angst abgeben und kannst dich trösten lassen von ihm. Ich lade dich ein, dass du dich von Gott auf Vorrat kannst trösten lassen, dass du frei wirst, auf seine Stimme zu hören. Sag Ja zu Gott und sag, ich will, dass du zu mir redest. Wenn du schon mal kommst. Sag Ja, ich will mich auch brauchen lassen von dir. Stell dich Gott zur Verfügung. Wir sind jetzt ja in einer Predigtserie. Und in dieser Predigtserie, da geht es ja um ganz einen Haufen Themen rund ums Gebet. Es geht darum, dass wir angefangen haben, letzte Woche mit Segnung. Es geht darum, dass es weitergeht mit Heilung, mit Prophetie, mit Anbetung, mit Gebet. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir nicht fähig sind oder nicht bereit sind, auf Gottes Stimme zu hören und aktiv das wollen, dass dann all die Themen, die da sind, dass die so ein bisschen schwierig werden für uns. Weil alles sind Themen, aber wir müssen bereit sein, in die Kommunikation, in das Hören und vor Gott hineinzugehen. Ich lade euch ein, dass ihr das könnt. Ich lade euch ein, dass ihr vor Gott kommt und das auch aussprecht vor ihm. Wir singen jetzt nochmal ein Lied oder hören das Lied. Singen es. Und tu dich doch nochmal hinterfragen, was es gibt, wo du Angst hast davor, was dich hindert, von Gott zu hören. Leg ihm es an und lade ihn ein. Lade ihn ein, dass er zu dir redet. Und dann wird das in Erfüllung gehen, wo Claudia gesagt hat, dass er sich so herzlich wünscht, die Stimme von Gott zu hören. Danke.